Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Dr. Miriam Wiese-Posselt und Dr. Guido Niedetz zum Thema Infektionen mit humanen Papillomviren. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, Frau Wiese-Posselt und Herr Judex. Das ist ja so ein bisschen heute ein Podcast wieder durch die Republik. Frau Wiese-Posselt, Sie sind in Berlin und Herr Judex, Sie sind in Regensburg, richtig?
Genau.
Wir kennen uns noch nicht so gut, deswegen meine erste Frage an Sie. Haben Sie Lust, sich einmal vorzustellen und zu erzählen, was Sie im medizinischen Kontext machen? Ladies first, würde ich sagen.
Okay, ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu können. Mein Name ist Miriam Wiese-Posselt. Ich bin Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité in Berlin. Und ich habe meine klinische Tätigkeit absolviert in einer kleinen Kinderklinik in Freiburg. Habe dann parallel auch schon den Master of Public Health studiert in der Schweiz, den ich dann in Berlin abgeschlossen habe, weil ich bin dann ja im Rahmen meiner epidemiologischen Ausbildung ans Robert-Koch-Institut gewechselt, habe da auch an dem Institut noch eine Ausbildung bekommen zur Infektionsepidemiologin und war dann viele Jahre für die Ständige Impfkommission, also für die Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und habe halt ja relativ viele Impfempfehlungen in ihrer Entstehung mit begleitet, habe viel Daten, eine Datenbasis wurde immer entwickelt für jede Impfung, die dann empfohlen wurde. Also habe diese Arbeiten gemacht und habe ja insbesondere die HPV-Impfung und die HPV-Impfempfehlungen viele Jahre über hinweg begleitet. Ich bin dann 2017 an die Charité gewechselt, um da auch einerseits den Facharzt zu machen. Und für Hygiene und Umweltmedizin, und das klingt ja immer so ein bisschen sperrig, Hygiene, im internationalen Kontext heißt das Infection Prevention und Infection Control. Und das klingt schon ein bisschen besser, weil das impliziert auch so mehr, was ich eigentlich tue, nämlich im Krankenhaus für die Patientensicherheit zu sorgen, zu schauen, welche Strategien können wir entwickeln im Team der Mediziner oder auch der Pflegenden, um zum Beispiel Antibiotikaresistenzen zu verhindern, aber auch andere Infektionen, nosokomiale Infektionen, aber auch impfpräventable Infektionen zu verhindern. Und da schließt sich dann wieder der Kreis bei mir mit den Impfungen. Und bin halt immer noch sehr daran interessiert und verfolge das immer noch sehr.
Vielen, vielen Dank. Sie haben gerade schon das Wort HPV oder diese Abkürzung in den Raum geworfen. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Das ist der erste Podcast aus der Reihe von Podcasts, die wir zum HPV, zum humanen Papillomavirus machen möchten. Aber bevor ich jetzt weiterquatsche, Herr Judex, Sie würde ich auch gerne bitten, einmal sich vorzustellen.
Ja, also ich freue mich auch erstmal sehr dabei zu sein, weil das Thema Impfung generell mir einfach wirklich sehr am Herzen liegt. Ich bin Kinder- und Jugendarzt in Regensburg. Ich habe in Regensburg und in Erlangen meine Facharztausbildung gemacht. Mache das Ganze auch schon in zweiter Generation, also bin da so ein bisschen reingeboren, kenne ganz viele Geschichten von meinem Vater, habe auch sehr viel gelernt. Seit 2010 jetzt in Regensburg niedergelassen, in einer inzwischen relativ großen Gemeinschaftspraxis, dass wir wirklich auch viele Patienten sehen. Wir sind in der Weiterbildung auch aktiv mit im Schnitt immer 2 Assistenzärztinnen und Ärztinnen. Immer mehr auch jetzt in die Berufspolitik reingerutscht, auch unter der Idee, an unseren ganzen Bedingungen irgendwas optimieren zu können, dass wir für diesen wichtigen Teil der Beratung einfach auch mehr Zeit haben. Und bin insofern auch gespannt, was dieses Gespräch bringt und dass wir dieses wichtige Thema einfach nach vorne bringen. Also mir ist in der Vorbereitung nochmal eingefallen, mein Sohn, der mich jetzt mit 15 inzwischen größenmäßig überholt hat, aber als Grundschulkind mich schon mal so angesprochen hat: Papa, warum lassen sich denn Leute nicht impfen? Wer ist denn lieber krank, als sich impfen zu lassen? Da musst du dir dann auch sagen, so richtig sagen kann ich es dir nicht. Aber Aufklärung und Information gehört dazu und ich hoffe, da sind wir jetzt ein Teil davon wieder.
Genau, das ist genau der Punkt. Vielen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch, aufgrund der Tatsache, dass wir auch hier so interdisziplinär unterwegs sind. Und Frau Wiese-Possel, Sie sind halt auch aus doppelter Hinsicht jetzt erstmal für die ersten Fragen total wichtig und interessant. Ich wollte Sie bitten, ob Sie einmal so das Virus an sich, also das humane Papillomavirus, ob Sie das mal charakterisieren könnten. Es gibt ja viele verschiedene Subtypen davon, aber vielleicht können Sie mal so ein bisschen sagen, mit wem wir es da zu tun haben.
Ja, genau. Also humanes Papillomvirus, das sagt ja schon, es ist eben der Wirt, ist der Mensch. Wir Human sind der einzige Wirt des humanen Papillomvirus und ist abgekürzt HPV. Es gibt, wie Sie schon sagten, sehr viele verschiedene Typen. Über 200 Typen sind mittlerweile beschrieben worden von dem HPV. Und also generell ist es ein unbehülltes Virus. Es ist ein doppelsträngiges DNA-Virus, was auch schon so ein bisschen anzeigt, dass es für das Virus recht einfach ist, sein Genom, also seine Erbinformationen in die menschliche einzubauen. Und man unterscheidet das HPV-Virus oder das HPV in verschiedene Gruppen. Also es gibt solche Unterscheidungen zwischen den kutanen und den mukosalen. Also es gibt HPV-Typen, die nur an Schleimhäute gehen. Es gibt eben sehr viele HPV-Typen, die an die Haut gehen, an die Dermis. Und das ist schon mal auch noch so eine Unterscheidung. Dann wird auch unterschieden zwischen den sogenannten Low-Risk- und High-Risk-Typen bei HPV. Low-Risk, also niedriges Risiko für eine maligne Entartung im Rahmen der Infektion. Das sind die HPV-Typen, die klassischen Warzen an der Haut verursachen. Und dann gibt es die sogenannten High-Risk-Typen. Da sind momentan, werden 13 HPV-Typen zu den High-Risk-Typen gerechnet. Das sind die HPV-Typen, die bei persistierender langfristiger Infektion zu einer Entartung führen können und eben mit Karzinom assoziiert sind. Das sind die sogenannten auch onkogenen HPV-Typen. Also das ist mal so die grobe Einteilung, was an HPV-Typen und Viren so rumkreucht und fleucht. Im Grunde genommen ist jeder betroffen. Die sind eben zwar, der Wirt ist nur der Mensch, aber jeder Mensch hat eigentlich irgendwann in seinem Leben Kontakt zu HPV, sei es an der Haut, an der Schleimhaut. Also wir können uns dem gar nicht entziehen. Das sind einfach überall vorhanden. Ja, also auch überall weltweit. Es ist jetzt nicht so, dass es nur die Nordhemisphäre betroffen wäre oder dergleichen. Was auch noch ganz interessant ist, zur HPV zu sagen, ist, wie es eben aufgebaut ist. Das ist nachher für die Impfstoffentwicklung ganz wichtig gewesen. Es gibt eben, es ist ein Virus mit einer Hülle, wie in einem Kapsid. Und im Inneren liegt die Erbinformation. Und diese Hülle, die besteht eben aus zwei Proteinen, aus sogenannten Late-Proteinen. Das eine heißt L1, das andere L2. L1 ist eigentlich das Hauptprotein, was die Hülle bildet. Und zwar sind immer 5 L1-Proteine zu einem Pentamer, verbinden sich und die Hülle besteht dann aus 72 von diesen L1-Pentameren. L2 bringt dann die Brücke zwischen Hülle und den Erbinformationen. Und dann gibt es natürlich auch strukturelle Hülle oder intrakapsuläre Proteine, die eben auch wichtige Funktionen haben. Und da gibt es bei den onkogenen HPV, also bei den High-Risk-HPV-Typen, dann entsprechend auch onkogene Proteine, also Onkogene, die dann Proteine exprimieren oder entstehen lassen, die Auswirkungen auf die Wirtszelle, auf die menschliche Wirtszelle haben und es dann eben dort zu einer Entartung und ungehemmtem Wachstum kommen kann. Ja, und diese Proteine, kann ich vielleicht auch noch sagen, die heißen eben E6 und E7, also E bezogen auf Early. Die werden halt, scheint in dem Prozess als erstes produziert, wenn ein neues Virus entsteht. Und und wenn E6 und E7 halt vielfältig vorhanden sind und eine langanhaltende Infektion im menschlichen Körper stattfindet, dann werden Tumorsuppressorproteine, die wir in unserer menschlichen Zelle ja haben, werden unterdrückt und dann kann es eben zur zu ungehemmtem Wachstum kommen und zu malignen Entartung.
Wie läuft der Infektionsmechanismus an sich ab? Können Sie das auch erklären?
Ja, also grundsätzlich HPV wird über Kontakte weitergegeben. Also jetzt nicht wie wie zum Beispiel Atemwegsinfektion über Tröpfchen, sondern es muss wirklich ein Kontakt stattfinden. Der häufigste Weg des Kontaktes jetzt bei den mukosalen HPV-Typen ist eben der Geschlechtsverkehr. Aber auch, das kennt man ja von der gemeinen Warze, sage ich jetzt mal, dass man einfach über Hautkontakte dann auch das Virus weitergibt und dann entsprechend auch Warzen zum Beispiel am Finger oder am Fuß bekommt, wenn man entsprechend Kontakte hat. Also es ist eine Kontakttransmission, so erreicht uns das Virus erstmal und sitzt dann erstmal auf der Oberfläche der Haut und dringt dann über kleine Mikroläsionen oder kleine Öffnungen zwischen den Epidermiszellen tief ein bis zu den Basalzellen der Epidermis der Epidermis und dringt in diese Basalzellen ein. Und das sind dann die Wirtszellen, die, man weiß es, die wachsen ja dann so langsam nach oben und sind dann irgendwann an der Oberfläche der Haut angekommen. Und in diesen Basalzellen fügt sich die virale Erbinformation in die menschliche ein. Und dann wird die Wirtszelle praktisch gezwungen, virale Proteine zu bilden. Und dann setzen sich eben da in diesen Wirtszellen ganz viele HPV-Viren zusammen. Wenn dann die Zelle oben angekommen ist, platzt die Zelle und es werden ganz viele neue HPV-Viren freigesetzt. Die Zelle stirbt dabei ab. Und dann ist das sozusagen ein Infektionszyklus von den HPV-Viren, die dann immer wieder fortgesetzt wird. Und wenn das am Laufen gehalten wird, über viele Wochen und Monate hinweg, spricht man eben von einer persistierenden Infektion. Es werden immer wieder neue Viren gebildet, die dann wieder in die Basalzellen eindringen und dort praktisch eine neue Wirtszelle kreieren und so diesen Infektionsprozess am Laufen halten.
Für die Entstehung von malignen Tumoren ist ja die Infektion mit HPV sozusagen Voraussetzung. Also wenn wir jetzt über diese Tumore sprechen, über bestimmte Tumore besprechen, die Impfung ist daher von entscheidender Bedeutung. Wann ist die Impfung auf den Markt gekommen und wie funktioniert die Impfung an sich? Also welche Form von Impfung ist das? Ist eine Lebendimpfung, eine Totimpfung?
Genau, es ist eine Totimpfung, besteht aus Proteinen und die wird IM verabreicht, also intramuskulär verabreicht. Sie wurde 2006 beziehungsweise 2007 wurden die zwei Impfstoffe zugelassen und waren auch relativ schnell verfügbar auf dem europäischen Markt. Und sie sind entwickelt worden praktisch. Es ist eine rekombinante DNA-Technologie. Das heißt, man produziert die DNA, also die genetische Information, die nötig ist, um dieses L1-Protein, was ich ja vorhin schon erklärt hatte, das ist praktisch das Hüllenprotein von HPV. Diese L1, also DNA für die L1-Proteine wird rekombinant hergestellt und dann entsteht dieses Protein. Und es lässt sich auch ganz einfach mit diesen L1-Proteinen die Hülle von HPV nachbauen. Also immer typspezifisch. Also zum Beispiel von dem HPV-Typ 16, auf die Typen muss ich noch eingehen, ne? HPV-Typ 16, 18, das haben wir noch gar nicht gut. Aber für jeden Typ spezifisch werden diese L1-Proteine hergestellt, rekombinant, und dann bilden sich auch diese Pentamere und man kann dann eben diese 72 Pentamere L1-Proteine zusammensetzen und hat dann praktisch eine Virushülle rekombinant hergestellt, die aber leer ist, die also auch nicht infektiös ist. Und diese, man nennt es dann Virus-like Particles, VLP, und die werden dann werden dann gemischt mit dem Adjuvans noch, um ein bisschen eine Wirkverstärkung zu erzielen, und die werden dann IM verabreicht und führen dann eben zu der entsprechenden Reaktion im Immunsystem. Es werden sehr, sehr hohe Titer an neutralisierenden Antikörpern erreicht, relativ schnell auch aufgebaut. Und die können dann das Virus abfangen, bevor es eben in die Basalzellen wirklich eindringt. Also es kann mit diesen Impfstoffen, mit diesen VLP-Impfstoffen, können Infektionen verhindert werden. Und das ist eben sozusagen ein bisschen so der Schlüssel, dass man immer sagt, okay, man muss möglichst früh gegen HPV impfen, bevor zum Beispiel erste sexuelle Kontakte auftreten, um wirklich auch diese Infektionen, die ja auch sehr langanhaltend sein können, gleich zu verhindern. Ne? Also man kann halt mit der HPV-Impfung, die momentan auf dem Markt ist, tatsächlich nur die Infektion verhindern und nicht die persistierende Infektion. Das heißt, wenn es schon zu einer Infektion der Zelle gekommen ist, kann man diese Kaskade oder diesen Prozess nicht mehr mit der Impfung aufhalten.
Die Impfung ist aber nicht gegen alle Subtypen, die man so kennt, wirksam, richtig?
Genau, das hatten wir ja eben schon gesagt. Ich hatte vorhin schon erklärt, es gibt eben diese High-Risk-Typen von HPV, die Onkogenen, das sind 13 sind jetzt definiert worden. Da gibt es eine internationale Agentur, die der WHO untergliedert ist. Ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig, aber die immer wieder bestimmt, okay, welche High-Risk-Typen sind wirklich mit Krebs assoziiert. Und es sind 13 Typen zurzeit und die bekanntesten, weil auch am häufigsten assoziiert, zum Beispiel mit dem Zervixkarzinom, sind die Typen 16 und 18. Und diese beiden Typen, die waren auch initial bei den beiden verfügbaren Impfstoffen 2006 und 2007 abgedeckt. Also es gibt eben zwei Impfstoffe. Der eine heißt Cervarix, der andere heißt Gardasil. Und die haben halt beide gegen diese zwei High-Risk-Typen, 16 und 18, haben sie einen Schutz aufgebaut. Und dann ist der Gardasil-Impfstoff noch weiterentwickelt worden. Und ich glaube, das war dann 2014, ist er auf den Markt gekommen mit 5 weiteren HPV-High-Risk-Typen, sodass jetzt gegen 7 HPV-High-Risk-Typen ein Schutz aufgebaut werden kann nach Impfung. Und bei Gardasil ist auch noch ein Schutz gegen Low-Risk-Typen möglich. Und zwar sind die HPV-Typen 6 und 11 mit aufgenommen in den Impfstoff. Das sind zwar Low-Risk-HPV-Typen, aber die führen zu Feigwarzen. Also es sind Condylomata acuminata, die ja sehr, sag ich jetzt mal, sehr lästig sein können und dadurch auch einen entscheidenden Krankheitswert einfach haben. Aber es sind dann eben benigne Tumoren. Ne? Also die Feigwarzen gehören zu den benignen Tumoren.
Epidemiologisch, was hat sich seit Aufnahme der Impftätigkeit getan? Also wie haben sich die Inzidenzen für die assoziierten Erkrankungsbilder verändert? Und wie ist es mit den Tumorerkrankungen? Also kann man das für Deutschland sagen? Gibt es da entsprechende Zahlen?
Also was so ein bisschen das Besondere ist bei HPV, ist, dass eben die Infektion wird verhindert und den Krebs, den man ja eigentlich auch damit verhindern will, was auch verhindert wird, der tritt halt viele, viele Jahre nach dieser persistierenden Infektion auf. Also man hat halt diese persistierende Infektion, die dann auch nie so richtig verschwindet. Wenn die länger als 1-2 Jahre anhält, diese persistierende Infektion, dann kommt es zu ersten Läsionen. Das sind dann zum Teil auch Vorstufen von Krebs, die dann entstehen können. Diese Zinnläsionen, dass eben kleine Läsionen, Dysplasien zum Beispiel am Muttermund festgestellt werden. Und wenn dann nicht therapeutisch reagiert wird, dann geht es sozusagen immer weiter und irgendwann nach 10 bis 20 Jahren kommt es dann zum Zervixkarzinom. Das heißt, die höchste Inzidenz von Zervixkarzinom zum Beispiel ist ja bei Frauen über 45 bis 50. Und dieses Alter haben die Frauen oder die Mädchen, die ab 2007 geimpft wurden, häufig noch nicht erreicht. Beziehungsweise vor allem initial in den ersten Jahren war die Impfbereitschaft extrem niedrig bei den Jugendlichen, bei den jungen Mädchen, sodass da eigentlich jetzt noch nichts messbar ist, was jetzt sozusagen die Zielkrankheit Zervixkarzinom angeht. Also da kann man eigentlich in Deutschland noch gar nichts sehen. Man kann aber auf jeden Fall die Effekte sehen. Zum Beispiel in Schottland ist das so, dass sie da auch eine Art Register haben bezüglich dieser Zinnläsionen, also der zervikalen Läsionen, die sich bilden nach einer HPV-Infektion. Die werden eingestuft in Level 1, 2 und 3. Und dann, wenn es dann 3 weitergeht, geht es irgendwann ins Karzinom über. Und die haben festgestellt, dass wenn man so Geburtskohorten vergleicht, die Impfung wahrnehmen konnten und die nicht wahrnehmen konnten, dass dann eine deutliche Reduktion dieser Zinnläsion feststellbar sind. Also das heißt, ich glaube, die Reduktion, muss ich nochmal überlegen, ja doch, die war fast 90%, um die 88% bezüglich dieser CIN2 und CIN3-Läsionen, dass die Frauen, die diese Impfung bekommen haben, eben zu 90% weniger häufig eine CIN2 oder 3-Läsion erlebt haben, als die Frauen, die eben nicht geimpft worden sind. Aber da muss man auch sagen, dass in Schottland die Impfquote halt sehr, sehr hoch war, gleich von Anfang an mit über 85%. Ne? Also man sieht im Feld sozusagen, so sagt man das ja immer als Epidemiologe so schön, im Feld sehen wir, dass diese Impfung wirkt bezüglich Zervixkarzinom oder eben den Vorstufen sozusagen, ist das eben schön gezeigt worden. Und es gibt auch Studien, diese Impfstoffzulassungsstudien, die zum Teil recht lang gelaufen sind. Also da gibt es eine Gruppe von Frauen, um die 7000 Frauen, die in Costa Rica leben und in diesen Impfstoffzulassungsstudien gleich involviert wurden. Und die hat man über 11 Jahre jetzt beobachtet. Also wahrscheinlich hat man sie jetzt noch länger beobachtet, aber die Daten, die vorliegen, ist ein Beobachtungszeitraum von 11 Jahren. Und auch da zeigt sich, dass der Schutz oder die Effektivität, nennt man das ja dann auch, von den Impfstoffen bei fast 100% liegt bezüglich der Verhinderung der CIN3-Läsion. Also es scheint ein hocheffektiver Impfstoff zu sein, aber es bildet sich in Deutschland noch nicht in den epidemiologischen Zahlen in der Art wieder. Man kann immer wieder Studien durchführen. Das Robert-Koch-Institut hat auch da Studien zu durchgeführt, zum Beispiel die Prävalenz, also die Häufigkeit von bestimmten HPV-Typen vaginal bei Frauen getestet. Das haben sie einmal gemacht 2010 rund, also wo die Impfempfehlung noch nicht so lange ausgesprochen gewesen war, und das haben sie 2018/19 nochmal wiederholt. Da sind 1000 Frauen am Anfang 20 untersucht worden, und hat man sehen können, dass die Häufigkeit von HPV im Vaginalsekret um die Hälfte gesunken ist. Aber auch bei Nicht-Geimpften hat man auch diesen Trend gesehen. Ne? Also es scheint auch so eine Art Herdenprotektion stattzufinden, obwohl wir noch sehr niedrige Impfquoten haben. Also der Impfstoff scheint sehr, sehr potent zu sein.
Wie hoch ist die Impfquote in Deutschland?
Ja, die dümpelt immer noch unter 50% bei den Mädchen und oder bei den jungen erwachsenen Frauen dann. Und bei den Jungs ist es noch deutlich niedriger. Seit 2018 ist ja auch eine Impfempfehlung ausgesprochen worden für Jungen.
Genau, das ist ja das Spannende. Also wir haben noch nicht ganz genau gesagt, welche Erkrankungsbilder eigentlich durch das HPV-Virus hervorgerufen werden. Aber Sie hatten gesagt, es ist direkter Hautkontakt zum Beispiel, aber vor allem Geschlechtsverkehr, und dass natürlich auch je nach Geschlechtspraktik sozusagen auch Tumore in anderen Regionen, also im Analbereich und im HNO-Bereich auftreten können. Das muss auch gesagt werden. Und die Tatsache, dass natürlich auch Jungs, also junge männliche geimpft werden sollen, um die Wirkung zu zeigen, um das Auftreten von Tumoren zu verhindern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wissen, glaube ich, viele noch nicht. Und das wäre jetzt auch der Punkt, an dem wir vielleicht so ein bisschen umschwenken könnten zu Herrn Judex. Denn Sie sind ja dann jemand, der die Impfungen durchführt in seiner Praxis, aufgrund der Tatsache, dass ja junge Menschen geimpft werden sollen. Wie sind so Ihre Erfahrungen mit der Impfung? Ist es häufig so, dass die Kinder bzw. die Eltern sie mit fragenden Augen anschauen, wenn sie von HPV und Impfung sprechen, insbesondere bei den Jungs?
Also da gibt es wirklich das ganze Spektrum von Leuten, die sich aktiv melden, die gut Bescheid wissen, die schon mit 9 Jahren, das ist Zeitpunkt der Zulassung und auch ab dem die Empfehlung jetzt ausgesprochen ist, beide Geschlechter zu impfen, sich melden und den Impftermin bald haben wollen. Es sind viele, die wir einfach aktiv ansprechen müssen, die das dann schon mal gehört haben. Eine durchaus interessante Erfahrung ist schon immer wieder und gar nicht so selten, dass die Mütter, es sind ja primär die Mütter, die dann mitkommen mit den Kindern, wenn man das anspricht, sagen, man braucht gar nicht weiterreden. Die Mutter hatte ein Problem, die Tante hatte ein Problem. Also es ist das Zervixkarzinom halt doch wahnsinnig häufig und die hat man dann natürlich schnell an Bord. Und ja, es kommen natürlich immer wieder auch verschiedenste der üblichen Impfmythen, ist ja was mich bei den ganzen Impfgegnerschaften auch immer so ärgert, dass denen nichts Neues einfällt. Das ist ja immer, das ist jetzt wurscht, ob ich über HPV rede oder bei Tetanus oder bei der Polioimpfung und bei Corona. Es sind immer dieselben Dinge, die angeblich passieren sollen. Vor allem natürlich Probleme mit dem Risiko, dass die Frauen dann nicht schwanger werden können und dass es unfruchtbar macht, diese Impfung. Also den Impfgegnern fällt da auch nichts Neues ein. Aber ich glaube, wir sind da eben durch Aufklärung immer wieder ganz, ganz wichtig, das an Mann und Frau zu bringen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bewusst macht, dass bei den Impfempfehlungen auch das Thema Geld ja eine große Rolle spielt. Das ist der teuerste Impfstoff, den wir momentan haben. Die RSV-Impfstoffe sind jetzt noch teurer, aber der teuerste empfohlene Impfstoff. Und wir als Kinder- und Jugendärzte haben uns schon sehr lange gewünscht, eine Empfehlung für die Jungs zu kriegen. Es gab einige vorher, die es als Privatleistung gemacht haben. Und eine der Überlegungen war ja, wenn ich es richtig verstehe, Frau Wiese-Possel, dass man versucht, eben über die Mädchen eine Herdenimmunität aufzubauen und damit die Jungs mitzuschützen, was bei diesen niedrigen Impfraten natürlich hin und vorn nicht funktioniert in Deutschland. Skandinavien, Schweden ist da deutlich besser. Und auch ganz wichtig, man eine sehr große Gruppe von Jungs und Männern eben überhaupt nicht schützt, nämlich die, die dann mit Male-to-Male-Sex unterwegs sind. Und das ist was, was ich in der Beratung auch durchaus interessant finde, weil man das dann teilweise auch anspricht. Ich muss die Impfung eben zu einem Zeitpunkt machen, wo ich weder weiß, noch ist es mir auch irgendwie von Bedeutung, wohin die sexuelle Identitätsentwicklung geht. Und dann geht es eben auch darum. Und das ist was, wo man sagt, könnte man ja befürchten, dass da häufig Widerstand kommt, aber die allermeisten Mütter nehmen das sehr, sehr positiv auf. Also wenn wir, die ja die Familien schon seit vielen Jahren zu dem Zeitpunkt kennen, haben wir da schon einen ganz guten Draht. Aber es gibt alles gerade neulich wieder auch eine Mutter, nee, sie sind sehr streng katholisch, sie brauchen es nicht, sie erziehen ihre Töchter entsprechend. Also ich habe neben dem vorhin erwähnten Sohn 3 Töchter. Ich glaube, wir bemühen uns alle redlich, unsere Töchter gut zu erziehen. Die älteste ist jetzt 19. Aber das ist natürlich kein vernünftiges Verfahren. Was ich auch als Argument oft nutze, die meiner Kenntnis nach ja erste epidemiologische Beobachtung kommt ja aus den 1840er Jahren in Verona, hat ein Kollege, ich mal gelesen, das beobachtet, der einfach das Zervixkarzinom, die Inzidenz bei Frauen sich angeschaut hat und festgestellt hat, dass sich das sehr unterschiedlich verteilt. Das kann man dann auch immer erzählen mit einem leichten Schmunzeln. Nonnen eben fast null, aber halt auch nicht null. Prostituierte sehr, sehr häufig und die in Anführungszeichen normale Frau im Mittelfeld. Also damals schon von Viren keine Ahnung, von all der Übertragbarkeit gab es ja 2008, glaube ich, den Nobelpreis dafür. Aber der hat aufgrund allein dieser Beobachtungen schon gesagt, da muss was sein. Und deswegen eben diese Prävention, das verhindern zu können, da sind wir schon als Kinderärzte wirklich an vorderster Front. Aber die Frage ist, kriegen wir denn die Schwierigen zu uns in die Praxis? Das überlegen wir uns immer wieder. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, die Impfquoten zu steigern. Auch jetzt neulich wieder eine Programm mit Schulimpfungen. Zusammenfassung war, wenn ich es dann richtig deute, auch, da kriegt man auch nur eher die in die Infoveranstaltungen, die eh schon interessiert dran sind. Dazu muss man auch bedenken, dass unser Gesundheitssystem in der Kinder- und Jugendheilkunde so strukturiert ist, dass die offiziell empfohlenen Vorsorgen, die letzte, die U9 ist mit 5 Jahren und die nächste ist dann die J1 mit 12 bis 14 Jahren. Da sind wir schon sehr spät dran eigentlich dann. Und die J1 wird auch längst nicht so gut mehr wahrgenommen wie die Untersuchungen früher. Jetzt gibt es seit vielen Jahren sogenannte neue Vorsorgen, U10 mit 7, 8 und die U11 mit 9 und 10 Jahren. Das sind aber noch immer keine offiziell empfohlenen Vorsorgen und werden somit auch nicht von allen Krankenkassen bezahlt. Das heißt, das ist ein Alter, wo wir eigentlich gut beraten können, aber einfach schon vom Gesundheitssystem her gar nicht die Familien automatisch in die Beratung kommen, die ihre Kinder hat, weiß, Kleinkinder sind andauernd in der Kinderarztpraxis, vor allem im Winter. Und dann, weil einfach nichts mehr ist, sehen wir die gar nicht mehr. Also das ist so ein bisschen, wie kriegen wir die zur Beratung zu uns in die Praxen?
Das heißt, es gibt die einen, die gut informiert sind, die aktiv zu ihnen kommen. Und dann gibt es eigentlich eine relativ große Gruppe wahrscheinlich, die man aktiv ansprechen müsste, die man auffordern müsste, in die Praxis zu kommen. Und da wäre eine Maßnahme, dass man eben in diesem Zeitraum zwischen der J1 und der, welche ist es nochmal?
Die U9.
Die U9, ja. Dass man da vielleicht nochmal eine Routineuntersuchung etablieren würde, oder?
Genau, dass man die einfach bekommt. Natürlich muss man auch sagen, wir haben wahrscheinlich so einen gewissen Bias in der Praxis. Also wir sind durchaus aktiv im Beraten und Informieren zum Thema Impfung, wenden da auch viel Zeit dafür auf. Also dass Eltern, die generell überhaupt nicht impfen wollen, die suchen sich meistens schon andere Praxen. Also das weiß natürlich auch jeder, wo das nicht so penetrant ist. Also der Anteil nicht geimpfter Kinder ist bei uns wirklich verschwindend gering, was mich auch immer sehr irritiert, weil ich sage, wenn Sie uns bei allem anderen vertrauen, warum dann nicht bei unserem Kernthema? Aber irgendwann, und das ist auch das Schöne, mit Beratung und Informationen kriegt man auch, es gibt einen ganz harten Kern, die wird man nie bekommen, haben wir auch bei Corona nochmal intensiv gelernt, aber es ist einfach Information und Beratung ist wichtig und deswegen jetzt eben auch nochmal, denke ich, der Podcast gut, um den Kolleginnen und Kollegen was an die Hand zu geben. Es lohnt sich, da die Zeit reinzustecken.
Vielleicht können Sie nochmal ganz kurz was zu dem Ablauf der Impfung sagen. Also wie ist das Impfschema? Muss mehrfach geimpft werden? Wie ist es mit den Nebenwirkungen der Impfung? Gibt es da was Spezielles zu sagen oder ist das was so unter Routine läuft?
Also generell von der Verträglichkeit ist es sehr gut. Wir fragen ja dann auch immer bei den Folgeimpfungen, gab es irgendwas mit den anderen Impfungen davor? Es ist wohl eine Impfung, also ich bin zu alt, das ist jetzt eine der wenigen, die ich selber noch nicht habe, aber es ist wohl relativ unangenehm. Die meisten beschreiben, dass es relativ stark drückt, einfach eher Muskel, wohl kein Brennen, aber ein Drücken. Ansonsten natürlich die üblichen Dinge wie immer, Errötung der Einstichstelle, Fieber, Gliederschmerzen. Aber von dem, was die Jugendlichen zurückmelden, kommt da einfach also wirklich sehr, sehr wenig. Das Impfschema ist vom Alter abhängig. Wie gesagt, ab 9 Jahren gibt es die Empfehlung und die Zulassung. Und wenn man vor dem 15. Geburtstag impft, reichen 2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten aus. Wenn man ab dem 15. Geburtstag impft, unterscheidet sich dann das Schema bei den Impfstoffen. Das ist bei dem Cervarix dann ein 0,16 Monate, also nach 1 Monat und nach 6 Monaten die Auffrischung. Und beim Gardasil 9 ist die Auffrischung nach 2 und nach 6 Monaten fällig. Das ist auch immer wieder ein Punkt, der schon gefragt wird, warum sollen wir denn so früh impfen? Schon ist doch noch lange hin, gerade sicher bei den Jungs ist es sicher auch so. Aber es ist eben offensichtlich so, dass der Immunschutz, das Immunsystem ist einfach noch aktiver und besser, wenn die jünger sind. Und das kann man den Eltern auch so gut vermitteln. Das sieht man auch daran, dass eben es reicht, 2 Impfungen, wenn ich es früher mache. Also ich kann dem Kind eine Spritze sparen. Ich kann uns allen ehrlich gesagt auch einen Haufen Geld sparen, wenn ich es früher mache. Und ich habe dann den Schutz eben vor jedweder irgendwie gearteten sexuellen Aktivität. Also deswegen ist das Schema, das früh zu machen. Also Verträglichkeit ist gut. Und genau, das ist das Schema. Relativ einfach eigentlich.
Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich häufig die gleichen Fragen gestellt bekommen von den Eltern. Sie haben gesagt, dass überwiegend die Mütter sich darum kümmern. Das hat mich so ein bisschen getroffen. Genau, also was sind das so für Fragen, die Sie bekommen im Zusammenhang mit der Impfung und was sind so Ihre stechenden Argumente?
So, ob sie stechen? Doch, meistens schon. Also gerade eben einfach, dass es ja eigentlich wirklich genial ist, eine Krebserkrankung zu verhindern. Also ich sage auch gerne, nicht den Lungenkrebs behandeln, sondern nicht rauchen wäre der Ansatz. Und eine Impfung, die eine Krebserkrankung verhindern kann, das ist ja nicht die einzige, die Krebs verhindern kann. Die Hepatitis B-Impfung genauso ist eigentlich auch eine Krebsimpfung, wird ja nur nicht so irgendwie wahrgenommen. Und die Sorgen sind eben, ja, was Sie eben gehört haben, klar, es würde unfruchtbar machen. Es war vor ein paar Jahren in Japan. Das kommt allerdings wenig zu uns. Da wurden schwere Krampfanfälle damit in Zusammenhang gebracht, was auch ganz klar bewiesen gefälscht war. Gerade die Woche hat wieder eine Mutter, das hatte ich bis jetzt noch nicht gehört. Ich glaube, es war die Friseurin, die erzählt hat, in Österreich sei die Impfung wegen Nebenwirkungen jetzt wieder verboten worden. Das ist dann, kann man aber aufgrund der langen Bekanntschaft dann auch schon mal hörbar die Augen verdrehen, sei jetzt gut, das ist jetzt schön und gut, aber wirklich das, eher dieses Warum, warum die Jungs, da sind wirklich noch sehr viele nicht informiert. Aber auch da sind, glaube ich, die Mütter auch die besseren Ansprechpartner, reichen meistens schon, naja, es geht ja auch darum, die Mädchen zu schützen. Jetzt haben wir fast 20 Jahre die Mädchen geimpft, sage ich auch mal, ja, die Mädchen geimpft, haben geschaut, dass der Impfstoff gut und sicher und verträglich ist, dann können wir jetzt auch unsere Jungs mal langsam impfen. und dann eben natürlich die Erkrankung bei den Jungs, die Oropharynxkarzinome, Anal- und Peniskarzinome, und auch das ist so ein Standardsatz, spätestens beim Peniskarzinom hat man eigentlich dann jeden an Bord. Therapie der Wahl ist die großzügige operative Therapie. Ich habe noch nie Bilder zeigen müssen davon, das kann sich jeder gut vorstellen und die Idee vor allem gut vorstellen, dass das nicht so toll ist. Damit kriegt man schon viele. Natürlich immer ein Argument ist, das ist immer das auch Interessante, ich kann natürlich riesengroße Studien zitieren, aber ich sage, gut, meine Kinder sind geimpft, selbstverständlich sind meine Kinder geimpft. Fast der einzige Grund, warum unsere Kinder nicht geimpft sind, ist, wenn man es vielleicht vergessen hat, weil da die Frage ist, wer ist verantwortlich, die Mutter oder der Vater, aber das kommt immer noch am besten, also die haben es gut vertragen und ja, das sind so die ersten Argumente.
Das sind gute Argumente, finde ich. Herr Judex, Sie haben schon ein paar Sachen genannt, ein paar Aspekte genannt. Wie könnte man es schaffen, dass mehr Kinder, mehr Jugendliche geimpft werden, dass die Impfquote steigt? Welche Ideen haben Sie dazu, falls Sie welche haben?
Ja, vielleicht auch noch mal da reingehen, was Herr Judek gesagt hat bezüglich der Schulimpfungen, also weil das ja Erfahrungen sind jetzt aus anderen Ländern, zum Beispiel auch Dänemark, aber auch in den skandinavischen Ländern insgesamt, vor allem, wo sich das auch sehr durchgesetzt hat, ist Australien, so Commonwealth insgesamt, wo dann doch, ich sage es mal so, die Hürde, in die Schulen zu gehen, deutlich niedriger ist als in Deutschland. Und das finde ich auch so ein zweischneidiges Schwert. Also wie Sie schon sagten, Herr Judex, ne, diejenigen Eltern, die eh interessiert sind und offen sind zu so einer Impfung, die gehen dann auch zu diesen Veranstaltungen. Und ohne jetzt eine entsprechende Aufklärung kann und darf man ja auch nicht impfen und sollte man auch nicht impfen. Und deswegen ist das in Deutschland irgendwie nicht so machbar. Ne? Also da sind vielleicht dann aber auch es muss dann auch gar nicht in der Schule sein, sondern auch Nutzung anderer Medien, vielleicht auch nochmal so eine Idee, also dann doch auch mehr über Social Media zu gehen. Viele Jugendliche, auch die fangen ja auch schon mit 9 oder 10 an, bestimmte Kanäle zu besuchen. Und wenn da auch sozusagen positiv Werbung gemacht wird für diese Impfung, dass man damit auch was erreichen kann. Weil wenn das Kind, sobald das Kind nämlich sagt, ja, ich möchte, weiß auch nicht, also ich habe eben 2 Töchter und für die war das irgendwie auch immer schon wichtig, okay, ich möchte später auch mal Kinder haben. Und wenn man eben sagt, ja, okay, das ist eine Impfung, die ja die Reproduktionsgesundheit sozusagen fördert und dafür führt, dass das dann eben gesund bleibt, auch in der Hinsicht, mal Familie gründen zu können, das ist etwas, was, glaube ich, auch schon ältere Kinder bzw. Jugendliche, Teenager sehr wohl verstehen können und auch für sich selber den Benefit sehen können. Und dass da auch die Jungs abgeholt werden können, weil die möchten ja eigentlich auch zum großen Teil irgendwie Familie, Kinder. Also das ist schon auch bei denen dann irgendwann ein Thema. Also ich habe auch einen Sohn, sodass da sich das Puzzle dann so ein bisschen zusammensetzen lässt. Und das wären vielleicht so Möglichkeiten. Also ich glaube, so diese Schulimpfprogramme, die wir in anderen Ländern sehen, die extrem erfolgreich sind, das lässt sich nicht 1:1 so umsetzen hier in Deutschland. Sind ja Versuche gestartet worden und das sind dann einerseits bürokratische Hürden, die wir hier haben in Deutschland, aber auch diese Vertrauensbasis, die da irgendwie auch aufgebaut sein muss zwischen Arzt, zwischen Ärztin und den zu Impfenden. Das ist irgendwie eine Qualität, die wir in Deutschland brauchen. Ja, also das, denke ich, wären nochmal so Wege, mehr auch nochmal die Kinder mitzunehmen, mit in den Fokus zu nehmen. Und das andere ist das, was das Robert-Koch-Institut ja jetzt versucht mit ihrer mit ihrem Projekt nochmal mehr auch an die MFA, also medizinische Fachangestellte zu gehen, in die Praxen reinzugehen, da auch Wege zu finden, Hürden abzubauen, die Impfhemmnisse sind im Praxisalltag. Ich denke mir, also aber das kann Herr Jülich wahrscheinlich besser beantworten, dass da auch vielleicht auch Hürden gibt, die abzubauen sind. Und dass man mit diesen Ansätzen einerseits die Kinder mehr mit ins Boot zu holen, andererseits die Strukturen in den Kinderarztpraxen dann doch sozusagen so zu optimieren, dass die Impfquote nochmal weiter hochgehen kann.
Also was ich auf jeden Fall bestätigen kann, das ist zwar selten, aber dann schon immer interessant, gerade bei den Jungs, dass die so mit 16 dann selber kommen und aktiv das nachfragen. Das ist nicht viel. Als schön habe ich vor einer Weile erlebt, dann kam auch einer und hat gesagt, ja, da gibt's irgendwie so eine Impfung, das hat ihr Lehrer erzählt und er hatte da selber ein Problem und er würde dringend raten, dass sie sich impfen lassen. Das ist natürlich, wenn der Lehrer so einen Vertrauensstand bei den Kindern hat, das ist natürlich toll. Genau, wie Sie richtig sagen, es sind in den Schulen, also Schulimpfprogramm ist bürokratisch und ich glaube auch von unserer ganzen Wahrnehmung, also primär gehört es schon zu uns Kinder- und Jugendärzten, weil wir die einfach kennen, die Familien, da ist ein Vertrauen da. Aber diese Informationen in die Schulen reinzubringen und da alle ranzukommen und das vielleicht wirklich, sei es im Unterricht unterzubringen, vielleicht ist da auch noch eine Idee für ein Train-the-Trainer-Programm, dass wir als Ärzte die Lehrer ausbilden oder beraten, was man sagen kann, dass man durchaus auch regional wir in die Schulen reingehen als Kinder- und JugendärztInnen. Ich habe das einmal bei Corona gemacht. Das ging sogar besser, als ich befürchtet hatte. Aber das war natürlich auch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Aber wenn man halt vor Ort ist, wo man auch bekannt ist, kann man vielleicht auch da Eltern erreichen. Also einfach die Informationen breit streuen und eben, wie Sie schon gesagt haben, die neuen Medien nutzen. Wir sehen, wo es negativ funktioniert, beim Vapen, wo das wahnsinnig nach oben geht bei den Jugendlichen. Die Werbeverbote gehen immer noch am Plakatwände, was keiner von denen mehr anschaut. Und wenn man da natürlich irgendwie sich mit einem der Influencer verbinden könnte und das wirklich anbringen, das wäre eigentlich das Ziel. Ja, wenn die Kinder und Jugendlichen dann die Eltern ansprechen und sagen, pass auf, das möchte ich haben. Weil um die geht's ja auch. Das ist schon, was ich dann manchmal am Schluss vom Gespräch noch sage. Wenn keiner von uns als Eltern möchte, wenn die Tochter oder der Sohn in 20 Jahren, 30 Jahren da einen Krebs hat, dann angesprochen werden, warum hast du mich nicht impfen lassen? Das ist ja für mich als Elternteil worst case. Und auch das vielleicht noch zu den Beratungssachen, weil Sie die Reproduktion allgemein genannt hatten. Klar, wenn da was war, wenn es jetzt nur Probenentnahmen waren, was auch immer, oder Vorstufen waren, immer die Chance, schwanger zu werden, Schwangerschaften zu halten, geht runter. Auch wenn der Frau, glaube ich, 100.000 Mal sagt, das ist jetzt erledigt, da kommt nichts mehr. Ich glaube, jede verlängerte Regelblutung ist die Angst, ist dieser Krebs wieder da. Und diese Krebsangst ist so schlimm, und das zu verhindern zu können, das sind alles nochmal Argumente dafür. Aber das Erreichen ist eben schwierig. Wir stagnieren bei diesen Quoten. Ich glaube schon, dass wir die Jungs noch höher kriegen, weil das eben erst seit 2008 empfohlen ist. Aber viel höher zu kommen als diese 50%. Was könnten wir von unserer Seite machen? Das Problem ist einfach, dass unser Gesundheitssystem auch so überlastet ist. Wenn ich jetzt, wir arbeiten ständig am Limit in den Praxen. Wir werden immer weniger bis Ende 25. Bundesweit wird ein Viertel der Kinder- und Jugendärztinnen in Ruhestand gehen. Nachfolge ist gering. Immer mehr Praxen, die nicht besetzt werden können. Das heißt, wir müssen nur noch versuchen, irgendwo über Wasser zu bleiben. Jedes Impfberatungsgespräch ist irgendwo aus der Zeit, irgendwo rausgeschnitten, aus den Rippen geschnitten. Und vielleicht könnte man auch das aufwerten. Also es geht eigentlich gerade bei unserem Fachgebiet geht es nicht ums Geld, sonst hätten wir es ganz anders gemacht. Ich habe zwischendurch übrigens ein paar Jahre HNO gemacht, also ich habe auch diese Tumoren, ich kenne die aus der Seite. Da wäre es vielleicht interessanter gewesen aus wirtschaftlichen Gründen. Aber schlussendlich ist die Beratung immer nicht entlohnt. Es ist quasi so eine erfolgsabhängige Geschichte. Ne? Mhm. Und also das ist für mich so ein Running Gag, wie mein Vater erzählt. Also da reden wir jetzt von den späten 60ern, als der angefangen hat. Jedes Jahr heißt, die sprechende Medizin muss besser bezahlt werden. Wir wissen, wie hoch der Präventionswert ist. Passieren tut gar nichts. Ich kann Geräte einsetzen, das bringt was. eine halbe Stunde und die braucht es dann oft. Und manchmal wiederholt eine halbe Stunde ein Beratungsgespräch und dann, aber die Familien habe ich dann auch. Ein paar Kinder, alle nicht geimpft, und wenn man dann wiederholt diese Zeit einsetzt, dann darf man komplett nach Stiko nachimpfen. Und ich denke, das lohnt sich. Und diese Zeit machen wir aus Liebe zum Beruf und zu unseren Patienten. Aber irgendwann muss sich das Ganze auch wirtschaftlich tragen. Also da ist schon auch die Politik gefordert, unseren Beruf attraktiver zu gestalten und uns nicht mit anderen Dingen zu überfrachten, die herzlich wenig für die Gesundheit bringen, wie Atteste schreiben für die Schule zum Beispiel.
Ja, vielen Dank für diese Impulse und für diese Einschätzung. Was ich noch kurz vielleicht ergänzen wollte, ist, dass hier bei uns in der Schule, in der weiterführenden Schule, dass die Kinder so einen Impfberatungstermin hatten. Und das fand ich auch ganz gut. Also die Kinder mussten ihren oder durften ihren Impfausweis mitbringen in die Schule und wurden dann nochmal vom Gesundheitsamt hier angesprochen auf Impfungen, die möglicherweise ausstehen und die man machen sollte. Und dann kriegten die Kinder so einen Zettel mit nach Hause. Also es hatte alles einen freiwilligen Charakter. Aber ja, die Kinder selber waren da auch so interessiert daran, was das so ist und was man da noch machen muss. Und das fand ich einen schönen Impuls. Und zum Schluss wollte ich einfach nochmal sagen, ich finde es wirklich, das hatten Sie auch gerade gesagt, Herr Judex, ich finde es faszinierend, dass man mit einer Impfung maligne Tumore verhindern kann, dass sie überhaupt auftreten. Und ich meine, das ist ja wirklich ein kleiner Pieks und man geht so vielen Problemen aus dem Weg. Also das ist wirklich der Hauptgrund, finde ich, der für jeden, der so ein bisschen logisch drüber nachdenkt, stechen müsste. Vielen Dank für diese erste Runde.
Aber vielleicht noch einen Nachtrag dazu, denn das nehme ich auch manchmal als Argument. Wir wissen ja nicht, was ich in 20 oder 30 Jahren für ein Gesundheitssystem habe. Vielleicht habe ich irgendeine tolle Photonenpistole und der Krebs ist weg, möchte sein. Aber es kann ja auch völlig in die andere Richtung gehen. Wir haben sehr viele Patienten aus Syrien, die sind bis 2010, hatten die ein super Gesundheitssystem, die sind komplett geimpft. Und das sehen wir in vielen dieser Regionen. Das Erste, was zusammenbricht, wenn der Staat zusammenbricht, ist die Gesundheitsversorgung. Hm. Das war 89, 90 in der ehemaligen UdSSR so. Das ist jetzt in diesen ganzen Ländern so. Das heißt auch, ich gebe jetzt was mit, wo ich mir leisten kann, wo ich nicht weiß, es bringt was in 30, 40 Jahren.
Wollen wir diese düstere...
Entschuldigung.
Diese düstere...
eine positive Stimmung, Endnote.
Wollen wir die nicht mit reinnehmen in die Abschlussstimmung. Aber Sie haben natürlich recht. Ich finde es gut, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, wie wichtig das ist, zu sprechen mit den Angehörigen, mit den Eltern, mit den Patientinnen und Patienten. Und dass das einfach kein... dass das nicht gewichtet wird. Und das ist einfach schade, dass Apparate, Medizin und Operationen und so weiter viel höher gewichtet werden als eben das. Vielen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben. Wie gesagt, alle, die heute zugehört haben und die das Thema interessant fanden, es wird noch weitere Folgen geben aus dem gynäkologischen Bereich zum Thema HPV-assoziierte Erkrankung und aus dem HNO-Bereich, also da wird es noch weitergehen.
Vielen Dank. Danke
Ihnen beiden und noch einen schönen Abend.
Ja, vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen und Wiederhören. Ne?
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.